Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Ich freue mich sehr, Kira Lang heute hier bei mir willkommen heißen zu dürfen.
Dankeschön.
Nicht weniger freue ich mich darüber, mit ihr über die Phytotherapie zu sprechen. Ein Therapieverfahren, das es versteht, teils uraltes Wissen über die Zauberkräfte der Pflanzen neu zu definieren und mit Hilfe moderner wissenschaftlicher Methoden gewissermaßen auch neu zu erfinden. Bevor ich hier zu viel verrate, verrate du uns doch, liebe Kira. Wer bist du, was machst du und was treibt dich an?
Hallo zusammen erstmal. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ich heiße Kira, ich bin Apothekerin und bin auch Absolventin des GPT-Diploms. Das ist die Gesellschaft für Phytotherapie in Deutschland. Und das bedeutet, dass ich quasi die Heilpflanzen einfach sehr intensiv in meinem Alltag, die mich begleiten. Ich habe quasi so ein bisschen die Schnittstelle zwischen der traditionellen Pflanzenheilkunde, die uns ja seit eigentlich Tausenden von Jahren begleitet, und unserer modernen Pharmakotherapie.
Wunderbar. Die Pflanzenheilkunde ist, du hast schon kurz angesprochen, wohl die älteste aller Heilkunden, weil man davon ausgehen darf, dass schon unsere Vorfahren in Zeiten, die für uns schwer fassbar sind und jedenfalls weit, weit zurückliegen, mit der Heilkraft von Pflanzen, Krankheiten oder Verletzungen behandelten. Auch von Menschenaffen, das finde ich sehr nett, also auch von Menschenaffen wie Schimpansen, Orang-Utans oder Bonobos ist bekannt, dass sie mit dem Saft zuvor gekauter Pflanzen ihre Wunden behandeln. Als Diplom-Phytotherapeutin schlägst du gewissermaßen eine wunderschöne Brücke zwischen dem Heilen in Urzeiten und in der Gegenwart. Was fasziniert dich so an der Pflanzenheilkunde beziehungsweise an den Heilpflanzen selbst?
Also einmal so ganz kurz und überspitzt formuliert muss ich sagen, dass sie mich sehr beruhigt. Für mich ist die Natur einfach ein totaler Wohlfühlraum, eigentlich egal, wo ich mich bewege, ob es das Gebirge ist, ob es einfach nur der Himmel ist oder einfach wirklich diese große und beeindruckende Vielfalt, die uns die Pflanzenwelt bietet. Also Natur lässt sich in der Hinsicht eigentlich nicht bestechen, lässt sich nicht so formen, wie man manchmal meint. Die war immer da, die wird immer da sein, und den Optimismus habe ich irgendwie auch. Mensch und Pflanze, könnte man sagen, blicken ja auf eine sehr lange Tradition zurück. Eigentlich ernähren wir uns zum Beispiel seit jeher von Pflanzen. Unser Stoffwechsel, unser ganzer Metabolismus ist auf die Pflanzenwelt ausgelegt. Und was läge also eigentlich näher, als unseren wirklich sehr komplexen Organismus auch mit diesen ältesten Wegbegleitern, die wir haben, zu optimieren und ihm zu helfen mit dem, was wir schon immer kennen, was wir schon immer haben. Es hat einfach so eine gewisse Symmetrie, sage ich mal, die mich eigentlich schon immer angezogen hat.
Mhm. Du hast auch schon erwähnt, jetzt auch, weil es so eine alte Geschichte ist, in zahlreichen Kulturen der Welt wurde das Wissen um die Heilkraft und auch die Dosierung von Pflanzenkräften auf Basis des Prinzips Trial and Error, also Versuch und Irrtum, entwickelt. Über Jahrtausende wurden das Wissen und die Methoden auf diese Art verfeinert, und wir wollen wohl gar nicht wissen, was da alles passierte, wenn die Versuche ein Irrtum waren. Ja. Die Phytotherapie setzt die Heilkräfte von Pflanzen auf Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse in genau kontrollierten Arzneimitteln ein. Wann wurde eigentlich damit begonnen, die Pflanzen derart haarklein zu erforschen, um ihre Wirksamkeit wissenschaftlich zu beweisen?
Ja, das ist jetzt wirklich eine sehr spannende Frage, die auch einen großen Bogen schlägt. Also ist eine ganz, ganz wichtige Frage auch. Man muss auf jeden Fall sagen, dass die Natur wirklich nicht zimperlich ist und auch kein Auge zudrückt, wenn man jetzt aufs falsche Pferd setzt oder auf die falsche Pflanze setzt. Was für mich auch eigentlich ein wichtiger Grund ist, gerade diese Heilpflanzenkunde weiterhin hochzuhalten, wenn man überlegt, was unsere Vorfahren zum Teil wirklich auch für Opfer gebracht haben, um Erkenntnisse zu sammeln. Also das war ja rein empirisch früher. die Forschung rund um die Heilpflanzen ist natürlich sehr eng mit unserer überhaupt systematischen Forschung von Arzneimitteln verbunden und hat sich erst sehr, sehr viel später entwickelt daraus. Also früher war das wirklich ein reines Probieren. Man hat sich da kaum Gedanken gemacht. Ich würde sagen, dass es die ersten wirklich reellen Schritte im 19. Jahrhundert gab, als man eigentlich angefangen hat, Wirkstoffe aus Pflanzen zu isolieren, was ein absoluter Wendepunkt war, was auch sehr schwierig ist und sehr komplex ist. Und dieses wirklich strenge und auch vor allem dieses kontrollierte Arzneimittelverständnis, was wir heute haben, das kam eigentlich erst im 20. Jahrhundert. Also das ist eigentlich noch vergleichsweise sehr jung. Ja. Was sicher ein großer Wendepunkt war, war die Contagan-Katastrophe in den 60ern. Das ist wahrscheinlich den meisten Leuten ein Begriff. Die hat sehr schmerzhaft gezeigt, dass die Wirksamkeit eines Arzneimittels nicht ausreicht. Dass wir auch herausfinden müssen, ob es Nebenwirkungen gibt oder für welche Personengruppen es überhaupt sinnvoll ist oder auch sicher ist eben in dem Fall. Und aus der Folge daraus quasi entstanden dann überhaupt unsere modernen Arzneimittelgesetze, an die wir uns natürlich bis heute halten, die uns absichern, die dann quasi Sicherheit, Qualität und einfach die kontrollierte Anwendung absichern. Dafür gibt es dann Ethikkommissionen, spezialisierte Gremien etc. etc. Und das gilt auch für die Heilpflanzen. Und da sind wir auch heute in unserer modernen Phytotherapie. Die verbindet eigentlich quasi genau das, diese jahrtausendealte Erfahrung mit der modernen Analytik, mit klinischen Studien, mit strengen Qualitätsstandards und Kontrollen vor allem. Und Heilpflanzen werden dementsprechend auch nicht mehr geglaubt. Man muss nicht mehr dran glauben. Man kann einfach inzwischen beweisen, dass sie wirken, wie sie wirken, bei wem sie wirken und bei wem sie auch besser nicht angewendet werden sollen. Und das ist natürlich mit der größte Faktor auch für die Glaubwürdigkeit dieser doch, ja, sehr besonderen Therapierichtung für mich.
Ja, man kann sich eigentlich dann die Rosinen picken, oder? Oder genau. Mit der Phytotherapie werden Rosinen gepickt, weil alle Vorteile der Wissenschaft des uralten
genau, wir spannen damit eigentlich so einen ganz besonderen Bogen zwischen früher und heute. Und die Risiken, die früher quasi unsere Vorfahren auf sich nehmen mussten, die müssen wir Gott sei Dank nicht mehr auf uns nehmen, weil das A schon passiert ist und B heutzutage einfach in Studien ausgeschlossen werden kann.
Ja. In der ersten Ausgabe und Podcast-Staffel der Medica hat deine Kollegin Stefanie Leier von der Weidenrinde erzählt, die gleichsam Urmutter und nachahmenswertes Vorbild für die Acetylsalicylsäure ist, den Wirkstoff eben, der etwa in Aspirin zu finden ist, diesem ewigen Blockbuster unter den Schmerzmedikamenten. Gibt es eigentlich viele chemisch hergestellte Medikamente, für die natürliche Pflanzenwirkstoffe nachgebaut wurden?
Ja, ja, da gibt es sogar sehr viele. Aspirin ist ein tolles Einstiegsbeispiel. Also eben ist jedem Menschen, würde ich sagen, ein Begriff. Was man so kurz sich vor Augen führen muss, ist, dass Pflanzen nie nur einen Wirkstoff enthalten. Das macht sie so komplex. Pflanzen haben zum Teil hunderte von sogenannten sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, die halt für die diversen Wirkungen zuständig sind. Und jetzt da einen einzelnen rauszuzupfen, ist sehr schwierig und zum Teil auch nicht möglich. Man kann auch oft nicht einen einzelnen Wirkstoff für die Wirkung einer Pflanze verantwortlich machen. Es ist oft einfach ein synergistischer, ein zusammenspielender Effekt, der dann den Vorteil hat, dass man auch oft eine Pflanze für verschiedene Indikationen verwenden kann, was ein totaler Vorteil ist. Ja. Aber jetzt einen einzelnen Wirkstoff aus einer Pflanze zu ziehen, ist gar nicht so einfach. Wer das aber genau wirklich das geschafft hat, war der Apotheker Friedrich Sertürner. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jemandem ein Begriff ist. Und dem sein großer Blockbuster war das Morphin. Also Morphin hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, aus dem Schlafmond. Der hat es geschafft, Morphin da zu isolieren und das quasi im Labor darzustellen. Morphin wirkt sehr stark schmerzlindernd, das wissen wahrscheinlich die meisten Leute, und schlafanstoßend und ist eigentlich bis heute der Maßstab, an dem sich alle modernen Schmerzmittel messen lassen. Also alles, was ich heute, sage ich mal, Narkose oder Schmerzmittel nennen darf, kann ein Stück weit auf diese Entdeckung zurückgeführt werden und hat eigentlich die gesamte Medizin revolutioniert. Also das ist ein Wahnsinn gewesen damals und es ist bis heute, ja. Und es gibt noch ein weiteres Beispiel, was ich irgendwie ganz interessant finde. Das ist jetzt nicht so bekannt. Das ist das Paclitaxel. Das ist so ein bisschen ein komisches, eckiges Wort. das ist ein Wirkstoff aus der Pazifischen Eibe. Und das war in den 60er Jahren, das waren die Amerikaner, die hatten irgendwie eine witzige Idee. Die haben gesagt, hey, in der Natur gibt es so viele interessante Naturstoffe. Jetzt suchen wir uns einfach mal alle möglichen Pflanzen und kochen die aus und schauen, was passiert, wenn wir Krebszellen damit behandeln. Gucken wir mal. Und was ist passiert? Bei dieser total unscheinbaren Eibenrinde, die haben sie da dann eben im Labor untersucht, sind tatsächlich Tumorzellen zurückgegangen. Also sie haben festgestellt, hoppla, da ist was drin. Wahnsinn. War eine Revolution auch damals. Kleiner Nachteil war, dass man dafür ungefähr gefühlt einen Hektar Eibenwald braucht, um so ein paar Gramm Wirkstoff zu erhalten, was natürlich wirtschaftlich nicht umsetzbar ist. Und dann haben sie gesagt, halt, stopp, das braucht man nicht verwerfen. Wir synthetisieren das im Labor. Und das ist wieder diese Verbindung. Die Natur hat es vorgemacht und wir Menschen haben es geschafft, das irgendwie für uns rauszuzupfen, weiterzuentwickeln und dann ein sehr effektives, wichtiges Medikament daraus zu entwickeln. Und ja, davon gibt es wirklich viele Beispiele, aber die zwei gefallen mir irgendwie besonders gut.
Das passt auch gut, wenn man nochmal kurz zum Aspirin zurückkommt. Ich habe gelesen, dass es auch ein Phytopharmakon gibt, das die Weidenrinde bzw. ihren Wirkstoff Salicin verwendet. Ist es ein schöner Schritt zurück zum Ursprung?
Ja. Also es gibt auf jeden Fall Phytopharmaka, die wieder direkt mit der Weidenrinde beziehungsweise halt mit standardisierten Extrakten aus der Weidenrinde arbeiten. Und ich verstehe das eigentlich schon als Schritt zurück zum Ursprung. Also manchmal schließt sich dann der Kreis einfach auf so sehr, ja eben symmetrische Weise. Man denkt ja immer sofort irgendwie an Aspirin. Allerdings gibt es da einen entscheidenden Unterschied. In der Weidenrinde liegt der Wirkstoff als Salicin vor. Das ist quasi die natürliche Vorstufe zur Acetylsalicylsäure, zum Aspirin. Und der wird im Körper erst umgewandelt und dadurch entsteht dann diese schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung. Wenn wir jetzt also mit der Weidenrinde arbeiten an sich oder halt dann quasi mit Weidenrindenextrakten, dann entsteht diese Wirkung viel langsamer und viel natürlicher, anstatt dass man jetzt quasi mit einem chemisch synthetisierten, fertigen Produkt arbeitet. Das könnte man jetzt sagen, ja, wenn es aber so viel langsamer funktioniert, ist es dann überhaupt ein Vorteil? Ja, es ist natürlich auch eine viel sanftere, nachhaltigere Methode. Insofern ist es dann eigentlich kein Rückschritt, sondern eigentlich ein Perspektivenwechsel. Wenn man sagt, man greift quasi auf so ein jahrhundertealtes Heilprinzip zurück und setzt es aber mit modernen Qualitätsstandards dann um, eine definierte Dosierung, eine definierte Wirkung und kann sich das dann so einfach gut als linderndes Beiwerk dazu nehmen.
Als Phytotherapeutin arbeitest du jedenfalls mit dem Original, also mit den Heilpflanzen selbst. Der Wunsch der Menschen, Beschwerden oder Krankheiten natürlich und sanft bzw. ohne Chemie behandeln zu wollen, scheint in den letzten Jahren groß und größer geworden zu sein. Warum ist es so? Wie erklärst du die offenkundig enge Verbindung von Mensch und Pflanze? Du bist vorhin schon darauf eingegangen, aber gibt es auch eine Erklärung für diesen Trend zurück? Oder zu?
Ja. Also ich kann es zumindest versuchen. Ich meine, wir arbeiten als Phytotherapeuten oder eben als Apotheker mit phytotherapeutischer Ausrichtung, arbeiten wir natürlich mit den Pflanzen selbst. Das nennen wir dann Droge. Das ist so ein bisschen so ein ungewöhnlicher Begriff vielleicht. Jeder denkt dann sofort, was ist das genau? Das sind einfach die getrockneten Pflanzenteile, die dann weiterverarbeitet werden oder auch direkt zum Beispiel als Tee quasi konsumiert werden können. Also einmal arbeiten wir damit, aber auch natürlich mit den Fertigarzneimitteln, mit den Extrakten. Das ist dann quasi diese sehr moderne, evidenzbasierte Phytotherapie. Wie es jetzt zu dieser Verbindung kommt? Ja, einmal, wie eben bereits angesprochen, gibt es einfach eine sehr lange gemeinsame Geschichte zwischen Mensch und Pflanze, die uns auch eben als Nahrungsmittel, als ewiger Wegbegleiter gedient hat. Aber ansonsten glaube ich einfach auch, dass der Mensch beinahe ein grundlegendes Bedürfnis hat, sich selbst zu helfen, mhm, und selbst aktiv zu sein, selbst Handlung ergreifen zu können. Also früher waren die Menschen einfach sehr gläubig, da hat man das dem lieben Gott überlassen und der muss es richten, oder wenn nicht, dann war das auch Gott gegeben, da waren die Leute sehr schicksalsergeben. Heute wünschen wir uns viel mehr Selbstwirksamkeit. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Varianten. Also ich finde, ja, gerade Corona hat viel gezeigt. Da hatten die Leute eine Menge Zeit. Jeder hat am Brot gebacken oder Hochbeete gebaut. Und heute ist es einfach so, dass ich glaube, dass Heilpflanzen sehr niederschwellig verfügbar sind. Man könnte die einfach selber sammeln, wenn man dazu ausgebildet ist, wenn man die Fähigkeit dazu hat. Und sonst, oder eine Fensterbank ziehen. Jeder kann sich ein Rosmarintöpfchen an die Fensterbank stellen. Und sonst kann man auch einfach in die Apotheke gehen und da hochwertige Arzneipflanzen eigentlich zu sehr günstigen Preisen kaufen. Und ein Stück weit glaube ich, dass die Leute dadurch wirklich im wahresten Sinn des Wortes geerdet werden. Dass es sie ein Stück weit einfach, ja, es gibt ihnen was Echtes, was Organisches, wenn man jetzt möchte. Und ich muss sagen, dass dieser Wille und diese Bereitschaft, sich mit seiner Gesundheit jetzt nicht nur zu beschäftigen, sondern auch mitbestimmen zu wollen, zu sagen, halt, stopp, ich möchte jetzt nicht das dritte Antibiotikum in Folge reingepfiffen bekommen. Ich möchte was Langfristiges, was Nachhaltiges, was mir wirklich einfach gut tut. Das finde ich total nachvollziehbar. Und ich finde, die Heilpflanzen bedienen halt gerade diesen Wunsch sehr gut.
Ja. Yeah. Was war denn deine Triebfeder, dich mit der Pflanzenheilkunde zu beschäftigen und dann auch die Ausbildung zur Diplom-Phytotherapeutin zu beginnen?
Ja, das ist eigentlich interessant. Ja, faktisch wollte ich mehr Praxis in meinem Beruf, in der Beratung. Also die Uni ist ja eine sehr eigene Welt. Manche lieben das, manche überstehen es. Man ist ja mit sehr viel Theorie konfrontiert. Und die braucht's auch, definitiv, oder? Aber ich wollte dann was lernen, was schlicht und ergreifend alltagstauglich ist, praxisorientiert, bodenständig, sage ich jetzt mal. Und die Leute wollen es auch. Die kommen an die Tara und es soll einfach sein, es soll effektiv sein, es soll nicht so teuer sein. Ja? Und gleichzeitig wollte ich aber diesen ganzen... Ich wollte dieses Mystifizierte drumherum nicht haben. Ich wollte nicht so ein Magic-Ding rausmachen. Es soll jetzt auch niemand irgendwie falsch verstehen, dass jeder glaubt, was er glauben will und verwendet die Heilmethoden, die er für richtig hält. Aber ich wollte mir sicher sein, dass das, was ich den Leuten rate und das, was sie dann auch annehmen und mit nach Hause nehmen, dass das Hand und Fuß hat. Mhm. Das war mir total wichtig. Und dafür braucht es wissenschaftliche Grundprinzipien, weil sonst kann ich nicht mit meinem Namen dahinter stehen. Und ja, dann hat eigentlich nicht viel gefehlt. Dazu kommt einfach, dass ich frische Luft liebe, ja. Die Natur liebe. Und fertig ist die Phytotherapeutin. Ja.
Und so sitzt sie da.
Ja, genau.
Du musst, glaube ich, kurz erklären, was Tara ist. Du hast gerade kurz
so, an ja,
Tara kommen.
Das ist der Ort, an dem wir beraten in der Apotheke, der Verkaufstresen, die Verkaufstheke ist die Tara, ja, genau.
Alles klar. Nein, das ist, glaube ich, nicht so
ja, stimmt, bekannt. Ja, stimmt, das ist nicht so bekannt, ja, logisch, ja. Ja.
Du hast vorhin schon von Drogen gesprochen. Steckt in deinem Fachgebiet eigentlich so ein Zuchtpotenzial für dich?
ja, gewissermaßen schon, stimmt, ja. Hat sich aber entwickelt, muss ich sagen. Also direkt nach der Uni habe ich erstmal absolut kein Bedürfnis nach Weiterbildung verspürt. Das hat mir erstmal gereicht, vor allem nicht in Bezug auf Pflanzen. Wir sind da schon sehr ausgiebig beschäftigt gehalten worden, sage ich vor allem. Da war das Maß erstmal voll. Tatsächlich hat mich wirklich halt eher die Arbeit an der Tara, ich sage es jetzt ganz bewusst, jeder weiß, was das ist jetzt, also dieser direkte Kundenkontakt dazu bewogen, meine Meinung nochmal zu überdenken. Wirklich von Tag 1 an habe ich von den Kunden dieses Bedürfnis nach natürlichen Heilmethoden gespürt und auch einfach vermittelt bekommen. Das sagen die Leute ganz oft, oder? Die sagen dann aber, die schmeißen das so gern durcheinander. Die schmeißen dann, sagen, sie wollen was Pflanzliches, weil die Homöopathie tut ihnen immer gut und ein bisschen Ayurveda wäre auch schön oder ein Kristall oder halt, was es so gibt, so ungefähr. Also für die ist einfach, es gibt so die Schulmedizin, die ist immer so tak, tak, tak und der Arzt sagt und ich mache und bäm. Und die anderen Sachen. So, das ist für die Leute das. Und Das ist tatsächlich aber einfach nicht so. Man muss das ein bisschen differenzieren. Und ich habe gemerkt, dass ich gar nicht wusste, wie ich es eigentlich differenzieren soll. Und gleichzeitig hat mich eben, wie gesagt, dieses Hexen-Image so ein bisschen genervt. Weil ich meine, ich habe auf der Uni jahrelang Strukturformeln, Biosynthesen, systematische Pflanzennamen auswendig gestuckt. Und da ist wirklich nichts Magisches dran. Das ist wirklich pure Chemie. Das ist Wissenschaft und zwar in Reinform. Mhm. Und das ist ja das Spannende an den Pflanzen. Die Natur ist einfach Wahnsinn. In ihren Wegen, in ihren Methoden, Pflanzen, übrigens auch Pilzen, Inhaltsstoffe mitzugeben, die ihnen halt diese wunderbaren Fähigkeiten verleihen, oder? Und ich wollte aber eigentlich nicht mehr diese Hintergrundwissenschaft betreiben, die ja, wie gesagt, sehr komplex und spannend ist. Ich wollte wissen, was mache ich eigentlich damit? Was kann ich denn damit machen? Da kommt jetzt die Frau X und die sagt, ihr Fuß tut weh und was kann ich denn jetzt machen? Ja. Und das zu lernen, das macht auf jeden Fall süchtig. Mhm. Und da bin ich auch noch nicht fertig. Mhm.
Ja. Also man muss eigentlich einen großen Respekt vor dem haben, was die Natur so produziert, sagen wir mal, oder wachsen lässt und, ja, und reinsteckt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil, und das spielt ja auch eine wichtige Rolle im schnellen Umgang mit all diesen Dingen. Es gibt ja zwischenzeitlich sehr, sehr, sehr viele pflanzenbasierte Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel. Und oft verleiten deren blumige Beschreibungen dazu, sie sofort zu bestellen, weil ihre so geschickt formulierte Wirkkraft sie fürs Wohlbefinden unentbehrlich erscheinen lässt. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, sich vor deren Kauf gut und am besten wohl mit einer oder bei einer Apothekerin des Vertrauens beraten zu lassen?
Das empfinde ich natürlich als sehr, sehr wichtig. Mhm. Unabhängig jetzt davon, dass ich meinen Berufsstand natürlich in den Vordergrund rücken möchte. Nahrungsergänzungsmittel sind vor dem Gesetz faktisch Lebensmittel. Ja. Was bedeutet, dass sie kaum Kontrollen bedürfen. Die müssen natürlich registriert werden und unterliegen gewissen Vorgaben, aber lange, lange nicht diesen strengen Regeln, die bei einer Arzneimittelzulassung gelten. Also das ist ein Riesenunterschied. Und dementsprechend gibt es auch riesige Qualitätsunterschiede, gerade bei den pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Da läuft man wirklich schnell Gefahr, einfach niedrige Qualität oder einfach auch niedrige Dosierungen zu erhalten und dementsprechend nie die Wirkung zu erzielen, die man sich davon erwünscht. Und dann kommt gleich wieder, es wirkt eh nicht. Ja. Genau wie die anderen Sachen. So, jetzt nehme ich doch das Antibiotikum. Und das wird ihnen nicht gerecht. Mhm. Und das ist schade. In der Apotheke können wir nämlich sehr gezielt aus der Masse an Produkten auswählen und dem Kunden dann auch auseinandersetzen. Was sind denn gute? Was sind eher mindere Qualitäten? Wie unterscheide ich das? Was für mich ein Kriterium immer ist, ist einfach auch die Transparenz, mit der die Firma das handhabt. Also wenn da auf der Packung zum Beispiel schon draufsteht, okay, wir verwenden den und den Extrakt mit dem Droge-Extrakt-Verhältnis, dieses Auszugsmittel wird verwendet mit der und der Stärke, dann denke ich mir schon mal, okay, gut, da kann ich nachvollziehen, was ist da drin, erscheint mir das richtig. Wenn ich jetzt mal überlege, es gibt zum Beispiel Extrakte, die enthalten eher lipophile, also alkohollösliche Stoffe oder eher wasserlösliche Stoffe, wenn ich dann abschätzen kann, aha, die haben die Pflanze so behandelt, das erscheint mir sinnvoll, dann ist es ein hochwertiges Produkt und dann kann auch ein Nahrungsergänzungsmittel sehr hochwertig sein. Wenn da einfach nur draufsteht, wir haben die beste Knolle hier für sie verarbeitet und außerdem sind wir billiger wie die Konkurrenz, ja, schön. Weiß ich nicht, ob wir das nehmen dann. Ja? Mhm. Also es gibt große Unterschiede. Und da gehört auf jeden Fall ein Blick drauf geworfen in meinen Augen. Mhm.
Du bietest ja außerhalb der Apotheke auch Beratungen, Workshops sowie Kurse über und mit Phytotherapie an. Welche Fragen sind es, die Interessierte stellen? Gibt es da auffällige Gemeinsamkeiten oder Wünsche?
Das stimmt. Ich mache manchmal mache ich Workshops, manchmal haben wir auch Vorträge. Man muss unterscheiden, dass die Workshops sind für alle Leute, die das Thema interessiert. Also die sind quasi einfach für Laien gedacht und für Interessierte. Und die Vorträge auf der Apothekerkammer sind nur für Fachpersonal. Also das sind unterschiedliche Herangehensweisen, sag ich mal. Die Workshops sollen vor allem einfach aufklären. Die sollen Fachwissen von Mythen trennen. Die sollen den Leuten auch ein sicheres, ein möglichst einfaches Werkzeug in die Hand geben, dass sie sich selbst helfen können. Das ist immer wieder bei dieser Selbstwirksamkeit. Das lieben die Leute einfach. Ja, was sind da übliche Fragen? Zu die üblichen Wehwehchen, sage ich jetzt mal. Also klar, jetzt gerade um die Jahreszeit Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Viele wünschen sich einfache Hausmittel oder Hausapothekenmittel, sage ich mal, für Kinder, für Kleinkinder, für Babys zum Teil, weil es einfach da wenig gibt. Da muss man sehr sensibel sein, in meinen Augen, und wirklich auch auf die Grenzen der Selbstmedikation hinweisen. Das ist wichtig, um den Leuten einfach dann quasi diese Navigation zwischen, das kann ich selbst machen, da brauche ich aber bitte nochmal ärztlichen Rat, um ihnen das einfach zu vermitteln. Und ja, in Fachkreisen geht es dann um eher andere Sachen. Da geht es dann eher um den Markt. Was ist gerade aktuell neu am Markt? Welche Produkte kann man guten Gewissens anbieten? Welche Produkte besprechen wir dann auch wirklich in Fachkreisen und halten, sagen so, nee, also dazu würde ich jetzt vielleicht doch eher nicht raten. Also da unterscheiden wir eher so, wie man den Kunden am besten ja wirklich behilflich sein kann. Ja, das ist so ein bisschen ein anderes Setting, sage ich mal.
Yeah.
Ja, doch. Zu den Workshops möchte ich noch ganz kurz was sagen. Ich mache die ein Stück weit aus verschiedenen Gründen. Reich wird man nicht damit. Also darum geht es jetzt nicht. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen so ein Vorwurf an die Apothekerschaft. Ihr verdient euch eh dumm und dämlich und müsst jetzt überall noch Profit rausschlagen. Also das steht tatsächlich nicht dafür. Was mir wichtig ist, ist, dass ich den Leuten jetzt neben praktischen Anwendungen noch vermitteln kann, dass zu diesem ganzen Heilpflanzenwissen mehr gehört als jetzt, sage ich mal, Omas alter Kräuter, Notizblock oder wie man das nennen möchte. Also diese etwas verstaubte Oldschool-Hexen-Image-Geschichte, das gehört eben nicht in die moderne Phytotherapie. Und ein Stück weit sind Pflanzen gerade ein wahnsinniger Trend auch.
Ja.
Also gerade wenn man sich auf Social Media umschaut, dann sprießen die Fachleute aus dem Boot. Moderne Hexe hier, Pflanzenflüsterin da. Also man kann irgendwelche Workshops machen, man kann Heilkräuterpädagogik-Seminare online machen, ohne auch nur ein einziges Mal irgendwie einen Schritt in den Garten gesetzt. Also da gibt es ganz, ganz viel momentan. Da werden zum Teil die wildesten Ideen als Traditionswissen verkauft und das kann auch einfach gefährlich sein.
Mhm.
Und gerade Verwechslungen bei Wildsammlungen können wirklich schwierig sein, können gefährlich sein, wie gesagt, gerade wenn die Leute dann für ihre Kinder eine schöne, weiß ich nicht, Tollkirschensuppe kochen, also das wäre nicht so toll. Es gibt einfach Heilkräuter oder Beikräuter, die toxische Inhaltsstoffe haben, Pyrrolizidin-Alkaloide sind gerade so ein Thema. Das sind einfach lebertoxische Stoffe, die in manchen Heilpflanzen, die früher sehr viel verwendet wurden, drin sind, die man deswegen heute in der modernen Phytotherapie nicht mehr verwendet. Das ist aber den Leuten zum Teil nicht bewusst. Und ja, es gibt auch einfach Wechselwirkungen mit Heilpflanzen. Zum Beispiel Johanniskraut ist so ein ganz, ganz beliebte Pflanze, die ist leicht zu erkennen. Die kann man gut selber pflanzen. Rotöl machen alle gern. Ist eine tolle Heilpflanze. Aber man sollte wissen, welche Medikamente man nicht dazu nehmen sollte. Lauter solche Sachen eben. Und das wissen jetzt zufällig die ganzen Insta-Girls dann nicht so. Und deswegen ist es gut, wenn den Leuten in den Workshops dann auch klar gemacht werden kann, hey, das Informationsspektrum muss ein bisschen breiter aufgestellt sein. Ja. Bitte wendet euch an Fachpersonal. Und da kriege ich ehrlich gesagt auch sehr gute Resonanzen. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen gefürchtet und dachte, oh Gott, die denken sicher, ich bin die mega Besserwisserin. Aber ich habe eigentlich in jedem Workshop jemand dabei, der sagt, ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Und ja, deswegen versuche ich das, vor allem auch das so ein bisschen mit rüberzubringen, dass gerade Apotheker, Apothekerinnen oder halt wirklich diplomierte Phytotherapeutinnen nochmal ein Level an Sicherheit drauflegen können, den ich wichtig finde. Ja.
Die wunderbare Wirkkraft der Schaffgarbe wurde in der ersten Medica beleuchtet. Kannst du weitere Klassiker der Pflanzenheilkunde nennen, du hast ja schon ein paar angesprochen, die bei Frauenleiden hilfreich sind?
Da gibt's ganz viel, was total toll ist. wo soll ich da anfangen? Gerade Zyklus und hormonelle Balance ist oft ein großes Thema, oder? PMS zum Beispiel, Regelbeschwerden. Da empfehle ich super gerne den Mönchspfeffer. Das ist so ein Klassiker, so ein Allrounder bei PMS, der zum Beispiel bei Zyklusschwankungen oder halt gerade auch bei diesen Stimmungstiefs vor der Periode wirklich einfach regulierend auf den Hormonhaushalt wirkt. Das ist eine ganz tolle Pflanze. Frauenmantel ist auch so der absolute Allrounder, liebe ich. der stärkt, der ist ebenfalls zyklusregulierend, der ist emotional stabilisierend, das ist so eine richtige Frauenbegleiterin. Also in jeder Teemischung, die eine Frau, wie möchte sich ich ihre Frauen trink ihn auch selbst gerne, ja. Die Schafgarbe, die wir jetzt eben gerade schon angesprochen haben, ist natürlich auch ganz, ganz tolle Heilpflanze. Ja, gerade bei Krämpfen, Unterleibsbeschwerden und so weiter, krampflösend, entzündungshemmend, durchblutungsfördernd. Also gerade, wenn der Zyklus so ein bisschen mit Schmerz begleitet ist, zu manchen Zeiten ist da die Schafgarbe wirklich eine schöne Begleitung. Und natürlich haben wir auch einen ganz breiten Kundinnenstamm in dem Fall, die manchmal ein bisschen mit dem Wechsel zu kämpfen haben. Mhm. Die schwitzen alle wie verrückt und es ist dann vielen auch schrecklich unangenehm. Ich sage, muss es nicht sein, ihr seid nicht allein. Mhm. Und das Salbei toll. Also gerade bei diesen Hitzewallungen, die sehr quälend sind für die Betroffenen, wird das auch sehr gut angenommen. Ist total alltagstauglich. Ja. Ja. Da gibt es welche, die sagen, ja, ich trinke da eh literweise den Tee. Das denke ich, das ist eh schon so heiß. Also da arbeite ich wirklich lieber auch mit höher dosierten Extrakten, dann in Kapselform, weil es viel praktischer ist, oder? Und die Traubensilberkerze. Ist auch so ein schöner Name für die Traubensilberkerze, oder? Man hat sofort so vom inneren Auge, wie die aussehen muss. Und so schaut sie aus. ist auch ein ziemlicher Klassiker bei den Wechseljahrsbeschwerden. Auch halt wieder so diese Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen. Also gerade wenn dann der Östrogenmangel so ein bisschen im Vordergrund steht, ist die Traubensilberkerze sehr beliebt. Ja, doch. Die decken eigentlich, finde ich, sehr viele typische Frauenbeschwerden ab. Und es ist oft weniger so die Menge an Pflanzen, wie viel habe ich denn zur Auswahl, sondern eher so, in welcher Lebensphase befinde ich mich denn gerade? Mhm. Und dann ziehe ich mir das raus, was mir gerade am meisten hilft. Ja.
Ich finde ja auch das Wort regulierend oder überhaupt, dass die Fähigkeit haben zu regulieren, spannend, also mal mehr oder je nachdem, was der Körper braucht, das ist schon sehr, sehr
das
cool.
Das ist sehr spannend.
Oder?
Ja. Es ist, man muss einfach überlegen, eine Pflanze ist was Lebendiges. Mhm. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen übertragen ausgedrückt, aber eine Pflanze lebt und ihre Wirkstoffe unterstützen das Leben. Und deswegen ist es nicht so oder so oder so immer fix, sondern eben dieses Individuelle. Und das ist wirklich ein toller Effekt.
Mhm. Sind es eigentlich mehr Frauen als Männer, die sich als Kundinnen in der Apotheke an dich wenden mit Fragen nach Kräutern und Pflanzen und Phytotherapie?
Ja, oft. Ja. Oft schon, doch. Es ist irgendwie auch so ein witziger Effekt. Ja, es gab nicht umsonst früher auch mit die Kräuterfrau, oder? Mhm. Es ist nie irgendwie vom Kräutermann die Rede. Frauen sind da sehr offen und sehr interessiert. Die möchten sich auch Wissen aneignen. Mhm. Die möchten so das dahinter verstehen. Und die Männer lieben es aber dann, von ihren Frauen behandelt zu werden.
Schicken die Frauen vor.
Ja, oder von ihren Müttern. Mhm. Also das ist so ein bisschen so die klassische Fürsorge-Rollenverteilung, kommt mir manchmal vor. Mhm. Wobei es bei den Fachvorträgen total ausgewogen ist. Ja. Also die männliche Apothekerschaft ist auch sehr interessiert an Heilpflanzen, aber da geht's ja, wie gesagt, so ein bisschen eher um das Fachliche dahinter. Mm-hmm. Aber wenn ich so an die Tara denke, wer jetzt kommt und sagt, er möchte es natürlich probieren, es sind oft Frauen, Frauen und Mütter. Mm-hmm. Ja.
Besonders in der Schwangerschaft und in der Stillzeit werden Frauen von der Pharmaindustrie oder von der klassischen Pharmaindustrie eigentlich allein gelassen. Du hast vorhin schon den Contergan-Skandal angesprochen, der war auch hierfür großer Taktgeber. Ja. Es wird auch meistens oder vielfach vor der Verwendung von Medikamenten in diesen für die Frauenkörper doch heiklen Zeiten gewarnt oder überhaupt abgeraten. Sind da Phytopharmaka eine unerlässliche Alternative in diesen Zeiten?
Ja, also unerlässlich ist ein großes Wort, doch. Aber gerade so in dieser sehr vulnerablen Zeit, in dieser Zeit auch von großer Veränderung, in der die Frauen sich oft auch sehr ungeschützt und sehr präsentiert fühlen, reichen eben oft schon so ein bisschen kleine, sanfte Helfer, um Beschwerden einfach leichter erträglich zu machen. Das durchaus. Also gerade so diese Klassiker Morgenübelkeit, Sodbrennen, Verstopfung, Venenbeschwerden, was man alles erleiden muss. Da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Beschwerden, die sich halt pflanzlich wirklich lindern lassen und wo die Frauen sehr dankbar sind dafür. Man muss ein bisschen verstehen, warum die Firmen da so restriktiv sind und warum immer dieser Disclaimer drinsteht, für die Schwangerschaft nicht geeignet, nicht empfohlen und so weiter. Die Firmen sichern sich natürlich rechtlich ab. Gell? Man findet wirklich in fast keinem Beipackzettel grünes Licht für schwangere Frauen oder stillende Frauen. Das hat eben rechtliche Gründe. Das liegt an mangelnder Datenlage. Es gibt keine Studienlage an Schwangeren aus ethischen Gründen. Man kann keine breit aufgestellte klinische Studie an Schwangeren durchführen, Gott sei Dank, ja. Aber dementsprechend haben wir keine Daten und dementsprechend dürfen die Firmen auch gar nicht reinschreiben. Das geht in der Schwangerschaft. So, heißt dieser Satz, es ist in der Schwangerschaft nicht empfohlen, heißt nicht, es ist nicht empfohlen, weil es schädlich ist, sondern es ist nicht empfohlen, weil wir es nicht wissen.
Das weiß keiner das.
Genau. Mhm. Und da können wir uns natürlich sehr wohl auf Traditionswissen beziehen, auf Traditionswissen zurückgreifen. Wir müssen das nur dieser Kundin dann auch vermitteln. Ich kann natürlich nicht zu ihr sagen, das funktioniert garantiert oder das darf ich nicht. Das würde ich auch nie sagen, weil da sind wir wieder bei diesem Individuellen. Das ist eine Frau, jede Schwangerschaft ist auch sehr individuell. Schon bei derselben Frau. Also sind schon unterschiedliche Schwangerschaften unterschiedlich empfunden, ja. Aber gerade diese traditionelle Pflanzenheilkunde, die einfach dann souverän und fundiert und natürlich auf diesen jeweiligen Einzelfall abgestimmt ist, kann einfach wirklich ein wunderbarer Wegbegleiter für diese Zeit sein. Und da kriegen wir auch wirklich sehr gute Rückmeldungen, ja, doch.
Das ist wahnsinnig wichtig, gell?
Ja.
Ist eigentlich wirklich, man sagt es ja so schön, gegen jedes Wehwehchen ein Kraut gewachsen?
Also da muss ich jetzt leider kategorisch nein.
No.
Leider nicht, nein. Es gibt sehr viele Leiden, die sich pflanzlich lindern lassen. Das ist unbestritten. Aber ein Blinddarmdurchbruch kann nicht durch einen Magen-Darm-Tee gelindert werden. Mhm. Ja. Also die Stärke der Phytotherapie liegt einmal nicht zuletzt aber auch in der Prävention. Das ist mir mal ganz wichtig. Man kann einfach sehr viele, auch schwere Krankheitszustände gar nicht erst durchbrechen lassen, wenn man halt durch eine vorherige gesundheitsorientierte Lebensweise und eine Begleitung durch pflanzliche Mittel das zumindest etwas verhindern oder aufhalten kann.
Mhm,
ja. Aber es ist absolut nicht angesagt, quasi eine leitlinientreue und evidenzbasierte Schulmedizin in Frage zu stellen und den Leuten quasi das auszureden und ihnen dann ein pflanzliches Mittel einzureden, was dann vielleicht sogar eine Therapie gefährdet. Das wäre dumm und gefährlich. Und ich finde, man sollte immer vor Augen haben, dass man die moderne, evidenzbasierte Phytotherapie, so wie wir sie betreiben, einfach zur Schulmedizin dazu zählt. Die gehört dazu. Ein Stück weit ist sie vielleicht sogar ein Vorläufer davon. Und man kann sich einfach wunderbar ergänzen. Ja, das schon. Aber es gibt bestimmte Krankheitszustände, da braucht es dann schon noch mal ein bisschen mehr. Und das muss man den Leuten auch rechtzeitig vermitteln. Ja.
Ist ja auch wichtig, dass es das gibt. Also das ist ja.
Ja, die sind wir froh drum. Das sind wir wieder bei den Narkosen.
Ja, eben.
Ja.
Also es muss auf alle Fälle nicht immer der potenziell nebenwirkungsreiche pharmazeutische Hammer sein, um Krankheiten oder Beschwerden zu begegnen. Wie sieht denn da, du bist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, aber wie läuft so eine normale Beratung ab? Also wie gehst du auf die Kundinnen, auf den Kunden ein und was passiert da in deiner ganz persönlichen Anamnese an der Tara?
Also das ist immer mein Liebstes, muss ich sagen. Ich liebe es, wenn Kunden oder Kundinnen zu mir kommen mit einer persönlichen Beschwerde, die man dann so ein bisschen zusammen, ich sage immer, durchreden kann. Wichtig ist einfach, wie vorhin auch erwähnt, immer diesen individuellen Einzelfall zu betrachten. Wer steht da? Ist die Person alt? Ist sie jung? Welches Beschwerdebild hat sie? Gell? Ist die Person auch so ein Stück weit, wie wirkt die auf mich? Ist die eher konservativ eingestellt und will sowieso gar nichts von den Pflanzen wissen? Ich kann niemanden zu irgendwas zwingen oder überreden, weil wenn die Person das dann einfach nicht einnimmt oder das nicht möchte, ja, dann ist es das falsche Präparat. Ja? Dann natürlich, wie stark sind die Beschwerden? Gibt es Grunderkrankungen? Werden irgendwelche Medikamente sowieso schon regelmäßig eingenommen? Ist schon was versucht worden? Hat die Person schon versucht, auf diese individuelle Beschwerde einzugehen? Oder hat sie schon Vorerfahrungen gemacht? Also ich versuche quasi so viel wie möglich über die Person zu erfahren, über die individuelle Krankheitsgeschichte zu erfahren. Und erst dann kann ich so in die verschiedenen Schubladen, sag ich mal, der Phytotherapie greifen und überlegen, was passt hier eigentlich jetzt? Was ist denn jetzt angebracht, oder? Haben wir mehrere Optionen? Möchte die Person was, was schnell und unkompliziert wirkt? Bringt sie vielleicht doch ein bisschen mehr Zeit mit und sucht vielleicht auch noch jetzt nicht nur die Linderung der Beschwerde, sondern viele Leute suchen auch ein bisschen Ansprache. Mhm, also das ist auch nicht so unüblich. Die wollen, dass man zuhört. Die möchten ein Ritual mit nach Hause nehmen, sage ich jetzt mal übertragen. Die wollen nicht einfach nur eine Tablette schlucken. Die möchten sich einen schönen Tee kochen. Mhm, so, das ist sehr verschieden. Und dann gibt es welche, die sagen, oh Gott, ich bitte keinen Tee. Ich hasse Tee kochen. Es muss schnell gehen. Ja? Also das muss man sehr unterschiedlich handhaben. Mhm. Und deswegen muss man natürlich einfach immer im Hintergrund haben, dass die Psyche auch eine große Rolle spielt und das aber auch dementsprechend kommunizieren. Man kann den Leuten das dann auch nicht einfach auf dem Silbertablett so hinklatschen, sondern man muss das ein bisschen handeln, sag ich mal. Und das lieben sie aber. Mhm. Und dann werden sie auch offen für Vorschläge, für neue Optionen. Also dann sind sie einfach tolle Kunden. Und ich meine nicht von der kaufmännischen Seite, sondern von dieser Beratungsseite. Dann kommt die Compliance, die wir uns so wünschen. Mhm. Ja. Was natürlich auch sehr wichtig ist, gibt es Red Flags, die abgeklärt werden müssen ärztlich. Das ist logisch. Mhm. Also wenn jemand mit hohem Fieber kommt, irgendwelchen gruseligen Verletzungen oder sonstigem, da kann ich jetzt nicht viel machen. Also die verschicke ich natürlich auch wieder. Faktisch gibt es einfach keinen Standardfahrplan. Das gibt's nicht. Man muss einfach sein Repertoire an Möglichkeiten möglichst auf diese Person abgestimmt, möglichst optimal ausspielen. Mhm. Und ja, das ist eben das, was jeden Einzelfall auch individuell macht und was das Ganze so spannend macht für mich, ja.
Das macht ja dann auch deinen Beruf unglaublich spannend, oder? Also das ist ja so, den ganzen Menschen dann irgendwie zu sehen und zu schauen,
Es gibt natürlich sehr viele Geschäftsfälle, die so total technisch schnell ablaufen, aber das sind schon so die definitiven Highlights für mich, wenn Leute kommen, die auch vielleicht 5 Minuten Zeit mitbringen, die offen sind für die Expertise, die man sich wirklich mühsam Bröckchen für Bröckchen angeeignet hat, dass halt irgendwie da was draus ziehen. Also das ist schon das, was ich gerade an der Phytotherapie dann wirklich liebe. Mhm. Ja.
Du bist ja auch Vortragende beim Lehrgang Phytopharmaka und Phytotherapie in der Apothekenpraxis. Ja. Du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, der von der Österreichischen Gesellschaft für Phytotherapie und der Österreichischen Apothekerkammer angeboten wird. Ist das Interesse daran groß?
Ja, total. Und es freut uns mega. Also es kommen wirklich immer mehr Kollegen und Kolleginnen drauf, dass nicht nur das Interesse an der Phytotherapie riesig ist, sondern auch die Möglichkeiten, die das uns als Gesundheitsberuflern, sage ich jetzt mal, bietet. Mhm. Und da herrscht sehr großes Interesse. Angefangen hat es in Wien, in Salzburg. Inzwischen ist es eben auch in Innsbruck. Wir werden nach Linz expandieren. Also wir versuchen, ganz Österreich flächendeckend mit phytotherapeutisch begeisterten Apothekern zu überziehen. Mein Traum wäre es auf jeden Fall, in jeder Apotheke einen Kollegen, eine Kollegin, die auf Phytotherapie spezialisiert ist. Ja. Das wäre richtig toll. Und müssen wir schauen, ob wir das schaffen. Aber es ist auf jeden Fall der Andrang groß. Ja, es soll einfach auch in das Bewusstsein von den Leuten, von den Menschen, von den Kunden und Kundinnen, dass die Apotheke der richtige Anlaufort für pflanzlich orientierte Fragen ist und für natürliche für natürliche Heilverfahren ist. Man muss nicht ChatGPT fragen, man muss nicht Instagram fragen. Man kann einfach in die Apotheke gehen. Es kostet nichts. Und es ist ein fundiertes, sicheres, aktuelles Wissen. Und das wollen wir auch den Leuten vermitteln. Und es geht aber nur, wenn wir auch als Apothekerschaft da breit aufgestellt sind. Deswegen liegen uns diese Kurse so am Herzen und ja, es freut mich sehr, dass sie auch so gut angenommen sind.
Ja. Weil das ist auch relativ neu, oder? Weil ja. Du hast mir, glaube ich, erzählt, dass du deine Ausbildung in Deutschland gemacht hast.
Richtig, oder? Ja.
Oder machen musstest eigentlich.
Ich musste. Also ich habe, wie gesagt, dann, wann war denn das? Hilfe. Es gab eben einen gewissen Zeitpunkt, da wollte ich tiefer in diese Praxis eintauchen, in die Phytotherapie. Und habe dann einfach geschaut, was es für Fortbildungsmöglichkeiten gibt. Und habe auch phytotherapeutische Diplomlehrgänge gefunden. Die waren aber alle für Ärzte. Mhm. Und das habe ich total blöd gefunden, weil ehrlich gesagt wir als Pharmazeuten, Pharmazeutinnen im Studium sehr, sehr, sehr viel mehr mit Pflanzen zu tun haben als ein Arzt jemals. Mhm. Jetzt überspitzt ausgedrückt. Und dann hieß es immer, ja, ihr habt ja auf der Uni schon genug gelernt. Ja, eben diese Basis dahinter, okay, aber diese Praxistauglichkeit war nicht dabei. Und dann habe ich mich bei meinem ehemaligen Pharmakognosie-Professor beschwert und habe gesagt, das finde ich total blöd. Und er hat gesagt, ja, so ein Kurs ist in Planung, aber er weiß nicht genau wann und so. Und ich so, ja, okay, dann gehe ich zu den Kollegen nach Deutschland, dann mache ich das halt so. War dann bei der GPT und die haben mich da auch sehr freundlich aufgenommen quasi, dass ich diesen Kurs quasi extern als Bildungsflüchtling besuchen durfte. Und das hat 2 Jahre gedauert, das sind so Blogveranstaltungen. Yeah. Da hat man immer alle halbe Jahr so 2-3 Tage am Stück und dann gibt's eine Prüfung und dann, wenn das passt, darf man aufrücken und so weiter. Und das habe ich dann gemacht. Das war auch wirklich toll und ich muss aber sagen, so ein bisschen hat mir der Praxisbezug gefehlt. Das war wieder sehr wissenschaftlich und natürlich sehr fundiert und tolle Leute, die man da trifft und alles Primetime quasi der Phytogesellschaft, aber es war trotzdem wieder sehr unilastig und ich habe so, oh Mann, ich bin so die Kerst. Und dann bin ich wieder über Umwege eben auf diesen sehr, sehr neuen Kurs der ÖGFIT aufmerksam geworden, also der Österreichischen Gesellschaft für Phytotherapie, mit denen ich dann sowieso ein bisschen Kontakt hatte, einfach so groß ist die Community dann nicht und man trifft sich dann irgendwie. Yeah. Und die haben dann gesagt, hey, mach doch mit, wenn du das so toll findest. Sei dabei. Du wohnst doch in Innsbruck. Wir wollen eh nach Innsbruck, weil es ist natürlich auch für die Wiener Kollegen sehr anstrengend, permanent dann hierher zu fahren. Und ich sehe ja gerne. Und da bin ich jetzt irgendwie so reingerutscht und bin mega happy damit, muss ich sagen. Das hat jetzt diesen Praxisbezug, den ich mir eben immer gewünscht habe. Und ja, den Anklang, den wir da bekommen, kommt mir vor, entspricht es dem Bedürfnis der meisten, ja.
Und du kannst auch mitgestalten eigentlich,
ich kann es mitgestalten, ja. Und das ist echt toll.
Ja.
Und dann geht man auch nochmal anders in die Tiefe, als wenn man jetzt nur in Anführungszeichen als Zuhörer drin sitzt und sich da irgendwie auch so ein bisschen beplätschern lässt. So beplätschere ich jetzt die anderen.
Sie sind froh wahrscheinlich.
Ich hoffe.
In unserem Vorgespräch, das habe ich auch so schön gefunden, hast du betont, wie wichtig es ist, dass wir beweglich bleiben und dass die Evolution nicht abgeschlossen ist, sondern permanent stattfindet. Ja. Was bedeutet das für deinen eigenen Wissens- und Erkenntnisdurst?
Das bedeutet, dass ich hoffentlich 100 werde und bis dahin immer weiter werkeln kann. Das ist für mich super wichtig. Egal, ob jetzt hinterm Schreibtisch, draußen im Wald, auf dem Balkon, im Garten, vorn an der Tara, bei den Menschen, mit den Menschen, die sich auch einfach auf uns als Apothekerinnen und als Spezialistinnen für Pflanzenheilkunde verlassen. Ja, das ist so mein persönlicher Wunsch für mich.
Ich glaube, ich wünsche dir auch, dass du 100 wirst, mindestens, und weitermachen kannst. Und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Schön, dass du da warst.
Danke.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dankeschön. War sehr schön, hier zu sein. Danke für die Möglichkeit, auch die Phytotherapie mal zu beleuchten. Mhm. Ist immer toll, wenn es eine Bühne gibt, wo man mal ein bisschen zeigen kann, um was es eigentlich geht. Und ja, die Chance habe ich sehr gern wahrgenommen.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Ciao.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller, Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr, weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin gibt es in der Apotheke oder im Abo und den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.